Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Fußball-Weltmeisterschaft. Die Schweiz verliert 0:1 gegen Chile in einem emotionsgeladenen Spiel in Unterzahl. Der neue Superdirektor für Radio und Fernsehen, SRF, heißt Rudolf Matter. Außerdem: China hält sein Versprechen und wertet die Währung auf. Was aber hat es davon? Juan Manuel Santos: Wer ist der Hardliner, der Kolumbien inneren Frieden bringen soll? Und: Sie wollten nur das Beste, doch sie taten es nicht. Warum die Kosovarin Emi mit ihren Eltern gebrochen hat. Ein Dossier über Secondos im Generationenkonflikt hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Ursula Vogler mit den Nachrichten.
An der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika hat die Schweizer Nationalmannschaft einen Rückschlag erlitten. Gegen Chile verliert das Team von Trainer Ottmar Hitzfeld 0:1. Aus Südafrika Reto Held.
Die Schweiz hat die große Chance vergeben, einen weiteren großen Schritt Richtung Achtelfinal zu machen. Das 0:1 lässt aber weiterhin alle Chancen auf ein Weiterkommen offen. Unverdient ist der Sieg der Chilenen auf keinen Fall. Die Südamerikaner waren von Anfang an die bessere Mannschaft, die viel mehr spielerische Mittel auf ihrer Seite hatte, quirliger war und viel Zug aufs Schweizer Tor entwickelte. Die Schweizer hielten anfangs gut dagegen. Nach einer halben Stunde kassierte Wallon Berami dann aber eine höchst umstrittene und diskussionswürdige rote Karte. Von da an wehrten sich die Schweizer verzweifelt, in der zweiten Halbzeit aber immer unsortierter gegen die Niederlage. In der 49. Minute wurde ein Tor der Chilenen noch annulliert, in der 75. Minute war es dann aber soweit. González traf zum einzigen Tor des Tages. Die Schweizer sind damit in der Gruppe H auf den zweiten Platz zurückgefallen und müssen nun ganz sicher gegen Honduras gewinnen, um noch eine Chance auf die Achtelfinalqualifikation zu haben.
Im ersten Spiel des Tages gewann Portugal gegen Nordkorea 7:0. Damit sind die Nordkoreaner aus dem Turnier ausgeschieden. Schweizer Radio und Fernsehen, SRF, so wird das neue Unternehmen heißen, unter dem ab nächstem Jahr Schweizer Radio DRS und das Schweizer Fernsehen zusammengeführt werden. Dies hat die SRG SSRI de Suisse bekannt gegeben. Neuer Direktor von Schweizer Radio und Fernsehen wird Rudolf Matter, der seit 4 Jahren Chefredaktor von Schweizer Radio DRS ist. Der 56-jährige Baselbieter hat auch schon beim Schweizer Fernsehen und beim deutschen Nachrichtensender NTV gearbeitet. Erst vor gut einem Monat war der Publizist Roger Deweck zum neuen Generaldirektor der SRG SSRI de Suisse gewählt worden. Bundespräsidentin Leuthard hat sich zur geplanten Militäraktion geäußert, die zur Befreiung der beiden in Libyen festgehaltenen Schweizer hätte führen sollen. Vor den Medien verlas sie eine Erklärung, wonach der Bundesrat erst am 3. Februar dieses Jahres von der geplanten Befreiungsaktion erfahren hatte. Offen ließ Leuthard, ob Hans-Rudolf Merz im August von der Aktion gewusst hatte, als er in seiner Funktion als Bundespräsident nach Libyen reiste. In der Erklärung werden namentlich das Außen- und das Verteidigungsdepartement kritisiert. Diese sollten künftig sicherstellen, dass der Bundesrat rechtzeitig einbezogen werde. Das Lohngefälle in Schweizer Großunternehmen ist letztes Jahr weiter gewachsen, trotz der Rezession. Das teilt der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse mit, der die Löhne in 27 Firmen untersuchte. Am meisten erhielt demnach der Chef der Credit Suisse, Brady Dugan, mit 90 Millionen Franken. Das sei gut 1.800 Mal mehr als der tiefste Lohn bei der Großbank. Und nirgends wuchs der Lohnunterschied zwischen oben und unten letztes Jahr so stark wie bei der UBS. Pro Jahr legt jemand, der in der Schweiz wohnt, fast 19.000 Kilometer zurück. Das sind 37 Kilometer jeden Tag. Die Hälfte davon in der Freizeit, gut ein Viertel auf dem Arbeitsweg, wie das Bundesamt für Statistik berechnet hat. Im Gasstreit mit Russland hat das benachbarte Weißrussland eingelenkt. Es will die Schulden für russisches Gas innerhalb von 2 Wochen begleichen. Dies teilte die weißrussische Regierung mit. Es geht um 190 Millionen Dollar, die Weißrussland dem russischen Gaskonzern Gazprom schuldet. Am Morgen hatte Russland damit begonnen, die Gaslieferungen an Weißrussland zu drosseln. Iran hat zwei Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde die Einreise verweigert. Ihre früheren Berichte hätten falsche und unwahre Angaben über das iranische Atomprogramm enthalten, hieß es zur Begründung. Die Inspektionen könnten aber ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, sagte der iranische Botschafter in Wien. In der südkirgisischen Stadt Osch ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen dem Militär und Angehörigen der usbekischen Minderheit gekommen. Dabei wurden nach Angaben von Behörden und Menschenrechtsgruppen mindestens 2 Personen getötet. Beim Tennisturnier von Wimbledon hat Roger Federer nur mit viel Mühe die 2. Runde erreicht. Gegen den Kolumbianer Alejandro Faia verlor Federer die 1. Sätze, bevor er Satz 3, 4 und 5 für sich entschied. Bereits ausgeschieden sind die beiden Schweizerinnen Patty Schnieder und Stefanie Vögele. Schnieder verlor gegen die Taiwanesin Yung Chan Chang in 2 Sätzen, Vögele unterlag der Russin Maria Kirilenko in 3 Sätzen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.520 Punkten plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.542 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 37,27 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,87. Das Wetter. Heute Abend bleibt es im Norden meist bewölkt, vereinzelt fällt etwas Regen. Morgen ist es zeitweise sonnig, in den Voralpen und im Osten noch teilweise bewölkt, die Temperatur steigt mit Biese auf 20 Grad. Im Süden ist es meist sonnig mit Nordwind bei 26 Grad. Am Mittwoch ist es in der ganzen Schweiz sonnig bei 23 Grad im Norden und 26 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Unser neuer Chef, der Superdirektor für Radio und Fernsehen, was hat er vor? Ein Gespräch. Geheimniskrämerei um Befreiungspläne. Libyen bleibt Thema im Bundesrat. Chinesischer Mehrwert, warum ein stärkerer Yuan auch im Interesse Pekings ist. Erst kommt die Ordnung, dann das Recht. Die kolumbianische Bevölkerung vertraut einem Hardliner aus bester Familie. Dann Menschenrechte an der Schule, ein neuer Vorschlag aus Genf, warum er zustande kam. Und?
Gut, sie können mich zu Hause einsperren, sie können mir sagen, wann ich anlege, sie dürfen mir sagen, dass ich mich nicht schminke. Aber mit welchem Mann ich meine Zukunft verbringe, da geht einfach zu weit.
Sagt Emi, die Kosovo-Albanerin, die mit ihren Eltern gebrochen hat. Ein Dossier über Identität und Entwurzelung in Einwandererfamilien hier im Echo der Zeit. Der Sendung, die es auch als Podcast gibt, echo.drs.ch. Der Mann, der Radio und Fernsehen zusammenführen soll, heißt also Rudolf Matter. Der Verwaltungsrat der SRG hat den 56-jährigen bisherigen Chefredaktor von Schweizer Radio DRS gewählt. Wir reden gleich mit ihm. Wer aber ist Rudolf Matter und was erwartet ihn, dessen neuer Job schon als Superdirektor von Radio und Fernsehen der Deutschen Schweiz bezeichnet wird? Elisabeth Pestalozzi.
Rudolf Matter wird am 1. Januar 2011 einen Posten besetzen, den es heute so noch nicht gibt. Sind Radio und Fernsehen der Deutschen Schweiz heute weitgehend unabhängig voneinander, werden sie dann ein Unternehmen sein. Ein Unternehmen mit einem neuen Namen, SRF für Schweizer Radio und Fernsehen. Ein Unternehmen mit einem Kopf an der Spitze, Rudolf Matter. Der 56-jährige Matter kennt Radio und Fernsehen. Der studierte Historiker, im Baselbiet geboren und aufgewachsen, ist seit 4 Jahren Chefredakteur von Schweizer Radio DRS, hat aber auch über 10 Jahre lang beim Fernsehen in Leutschenbach gearbeitet, als Produzent und Moderator der Tagesschau und der Sendung Karussell. Dazwischen hat Matter beim deutschen Nachrichtensender NTV Wirtschaftssendungen geleitet und Umstrukturierungen mitverantwortet. Seiner langjährigen und breiten Erfahrung wegen sei die Wahl auf ihn gefallen, so SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Bernard Münch. Aber nicht nur.
Er hat sich als kreativer Problemlöser mit hoher Fachkompetenz profiliert. Er verfügt über eine hohe Sozialkompetenz, ergänzt durch ein ausgeprägtes Entscheidungs- und Durchsetzungsvermögen und einen starken Durchhaltewillen.
Und dies sei wichtig für die anstehende Fusion von Radio und Fernsehen. Unter Rudolf Matter werden Radio und Fernsehen mit ihren insgesamt gut 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht bloß unternehmerisch zusammenkommen, auch publizistisch. Inhalte sollen künftig gemeinsam für Radio und Fernsehen produziert werden und auch fürs Internet. Das Ziel ist ein trimediales Unternehmen mit den drei Standbeinen Fernsehen, Radio und Internet. Dies alles, damit dem Publikum mit seinen sich schnell verändernden Konsumbedürfnissen auf allen Kanälen mehr geboten werden kann, nach der Devise «Alles, jederzeit, überall». Welche Programme künftig gemeinsam produziert, welche Redaktionen fusioniert werden, dies ist Gegenstand des Großprojekts Konvergenz, das der neue Direktor seit rund einem Jahr mitleitet. Fest steht zum Beispiel, dass die Sportredaktion des Radios in die Sportabteilung des Fernsehens integriert wird. Aus publizistischen Gründen der Meinungsvielfalt nicht betroffen sind die Informationsabteilungen von Radio und Fernsehen. Sie werden weiterhin von zwei Chefredaktoren geführt. Tagesschau bleibt also Tagesschau, Echo der Zeit bleibt Echo der Zeit.
Elisabeth Pestalozzi. Schweizer Radio und Fernsehen werden ein Unternehmen. Rudolf Matter wird dessen neuer Chef. Was will er in seiner neuen Rolle erreichen? Klaus Bonanomi hat ihn gefragt.
Es ist eine große Aufgabe, die wir jetzt lange, ein ganzes Jahr lang vorbereitet haben, nämlich Schweizer Radio DRS und Schweizer Fernsehen in einem Unternehmen zusammenzuführen, da zusammenzuarbeiten, wo es Sinn macht. Wir werden Mittel einsparen können in den Supportbereichen, die dann ins Programm fließen können, und dieses Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir haben ganz klar das Ziel, dieses neue Unternehmen Schweizer Radio und Fernsehen zu einem ganz wichtigen Medienhaus zu weiterzuentwickeln, das den Servicepublik pflegt.
Sie haben nun schon bereits über diese Konvergenz gesprochen. Es wird sicher Ihre Hauptaufgabe in der nächsten Zeit sein. Ist das mehr als eine organisatorische Übung? Hat auch das Publikum etwas davon?
Das Publikum wird auf Dauer etwas davon haben. Da wird es erstmal darum gehen, sicherzustellen, dass die Qualität der Programme im Radio und im Fernsehen auf demselben Niveau bleibt, auf dem sie heute sind. Das wird eine ganz große Sorge sein. Das Zweite wird dann sein, dass wir die Angebote weiterentwickeln, mit den bestehenden Mitteln mehr tun können, mehr Recherche ermöglichen können, mehr Hintergrund ermöglichen können, weil eben die Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten.
Sie kommen vom News-Bereich her. Sie haben als Chefredaktor auch maßgeblich an der Einführung von DRS4 News mitgewirkt. Ist das auch die Richtung, in welche sich Radio und Fernsehen insgesamt bewegen sollen?
Information ist natürlich eine Kernaufgabe des Servicepublik Radio und Fernsehen, selbstverständlich. Aber meine Interessen gehen weit über den Informationsjournalismus hinaus. Was wäre das Radio ohne Musikangebote? Was wäre das Radio ohne DRS2, den Kultursender? Was wäre das Fernsehen ohne Live-Sport? Was wäre das Fernsehen ohne Unterhaltung, ohne Humor, ohne Satire? Das gehört alles zu einem attraktiven Gesamtprogramm.
Fernsehen ist ja vielleicht noch mehr als das Radio ein unterhaltendes Medium, teilweise gar ein Boulevardmedium. Wie kommen Sie damit zurecht?
Fernsehen ist auch ein Unterhaltungsmedium, aber Fernsehen ist in erster Linie auch ein Informationsmedium. Denken Sie dann nicht nur an die tagesaktuellen Informationssendungen, denken Sie auch an Dokumentarfilme. Dokumentarfilme produziert gerade das Schweizer Fernsehen sehr viele, das wird selbstverständlich bleiben. Und die visuell attraktiv gemachte Information ist ein wichtiges Anliegen meiner Kollegen vom Fernsehen, und dieses Anliegen vertrete ich selbstverständlich mit.
Die SRG muss sparen, es gibt keine Gebührenerhöhung. Was heißt das nun auch für Sie als neuen Radio- und Fernsehdirektor? Wo werden Sie sparen müssen?
Also ich bin gewohnt, mit dem Geld auszukommen, das ich zur Verfügung habe. Ich war lange genug auch in der Privatwirtschaft, um zu wissen, dass man sich daran zu halten hat. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben ja in diesem Projekt, das wir jetzt seit einem Jahr laufen haben, durchaus auch Einsparmöglichkeiten gefunden. Es gibt Synergien, in denen Bereiche zusammengelegt werden. Es braucht dann nur noch einen Chef statt wie bisher zwei. Selbstverständlich braucht die SRG in Zürich nicht zwei Personalabteilungen, zwei Kommunikationsabteilungen, zwei Finanzabteilungen, wie sie es bisher hatte. Da wird man sparen können zugunsten des Programms.
Und einzelne Programme oder Sender, DRS4 News, Virus und so weiter, die sind nicht gefährdet.
Erstmal steht im Vordergrund, das Programmangebot auf der bestehenden Höhe zu halten und es eher qualitativ noch weiterzuentwickeln.
Rudolf Matter, der künftige Radio- und Fernsehdirektor, befragt von Klaus Bonanomi. Wer wusste wie viel und vor allem wann wusste wer Bescheid im Bundesrat von den Plänen, die in Libyen festgehaltenen Schweizer Geiseln militärisch zu befreien? Darüber hat Bundespräsidentin Doris Leuthard heute informiert. Sie sagte zwar nicht viel, aber zwischen den Zeilen doch einiges aus dem Bundeshaus. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Gerade mal knappe 3 Minuten sprach Bundespräsidentin Doris Leuthard heute Nachmittag. Dann ließ sie die Journalisten im Medienzentrum des Bundeshauses zurück, ohne Fragen zu beantworten. Doris Leuthard bestätigte zuvor erstmals, ja, es gab Pläne für eine Befreiungsaktion in Libyen und der Bundesrat weiß das erst seit kurzem.
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 3. Februar 2010 erstmals von geplanten Befreiungsaktionen erfahren.
Was die Bundespräsidentin nicht sagte, aber damit zumindest durchblicken ließ, Bundesrat Hans-Rudolf Merz, der gut ein halbes Jahr zuvor nach Libyen flog, um sich zu entschuldigen, könnte zum Zeitpunkt seiner Reise tatsächlich von alledem nichts gewusst haben. Die Befreiung wurde offenbar still und leise von Außenministerin Micheline Calmiret und Verteidigungsminister Ueli Maurer geplant. Als der Gesamtbundesrat dann im Februar dieses Jahres Kenntnis von dieser Angelegenheit bekam, reagierte die Landesregierung umgehend.
Die Vorsteherin des EDA und der Vorsteher des VBS erhielten daraufhin den Auftrag, einen Bericht zu erstellen, der Auskunft gibt, wer wann was gewusst hat, wer den Einsatzbefehl für diese Aktionen gegeben und später zurückgezogen hat und auf welcher Rechtsgrundlage dies geschehen ist.
Brisant ist, dass Bundespräsidentin Doris Leuthard von einem Einsatzbefehl spricht. Das heißt, die Befreiungspläne waren mehr als bloßes Gedankenspiel, sondern wurden ernsthaft in Erwägung gezogen. Zwar betonte Leuthard heute, dass diese Pläne laut einem Rechtsgutachten von VBS und EDA ausgearbeitet werden durften.
Der Bundesrat hat aber an der genannten Sitzung beide Departemente aufgefordert, künftig sicherzustellen, dass er rechtzeitig involviert wird.
Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, hat der Gesamtbundesrat sogar eine Weisung an das VBS und an das EDA erlassen. Mit anderen Worten, die Landesregierung war irritiert darüber, nichts von den Plänen gewusst zu haben und will künftig bei ähnlichen Fällen früher informiert werden. Doris Leuthard sagte heute weiter, für den Bundesrat sei die Sache damit erledigt. Ob dem wirklich so ist, ist aber fraglich, denn heute fand ein Treffen zwischen der Geschäftsprüfungsdelegation GPDL und dem Bundesrat statt. Die parlamentarische Oberaufsicht über die Nachrichtendienste, die GPDL, habe den Bundesrat über weitere Einzelheiten informiert, so Leuthard. Das heißt wiederum, dass der Bundesrat offenbar auch heute noch nicht über alle Details im Bilde war. Bereits untersucht die Geschäftsprüfungskommission das Verhalten des Bundesrates in der Libyen-Affäre. Und Sicherheitspolitiker zeigten sich heute auch erstaunt darüber, dass ernsthaft eine militärische Aktion in Libyen geplant wurde. Die politische Aufarbeitung der Affäre hat also gerade erst begonnen. Dabei geht es nun nicht mehr nur um den Alleingang von Hans-Rudolf Merz, sondern auch um die Rolle von Außenministerin Micheline Calmiret und VBS-Chef Ueli Maurer.
Am Wochenende stellte es Peking in Aussicht, nun folgten tatsächlich die Taten der chinesischen Zentralbank. Sie wertete die Währung des asiatischen Wirtschaftsriesen um 0,5% auf gegenüber dem Dollar. Der chinesische Yuan wird also teurer und die feste Bindung an die amerikanische Währung, die über die letzten 2 Krisenjahre gegolten hatte, wird beendet. Im Dollarraum, insbesondere in Washington, wurde das schon lange gefordert. Doch was hat China davon? Warum lenkt es in dem Währungsstreit plötzlich ein? Ich fragte Peter Fischer, den Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung in Peking.
Offiziell tut das China selbstverständlich in eigener Regie und aus eigenem Antrieb. Das betont es, aber natürlich geschah das auch vor dem Hintergrund des internationalen Drucks. Vor allem aus den USA wurden zunehmend Stimmen laut, die mit handelspolitischen Sanktionen drohten, und ein Handelskrieg kann nicht in Chinas Interesse sein. Es ist aber nicht nur so, dass China jetzt wahrscheinlich einlenkte wegen dem Ausland, sondern durchaus auch, weil es verstanden hat, was eigentlich die geldpolitischen Vertreter der EU, aber auch der USA seit längerem sagten, nämlich dass es durchaus auch im eigenen Interesse ist, mehr Flexibilität zu zeigen und die feste Bindung des Yuan an den Dollar aufzuheben.
Bremst denn das nicht das Wachstum ab, wenn eine Exportwirtschaft wie die chinesische plötzlich ihre Währung verteuert? Kann sie sich das leisten?
Ja, ich meine, in den USA gibt es Leute, die sagen, die chinesische Währung ist 20%, 30%, 40% unterbewertet. Wenn jetzt plötzlich der Yuan um 20% oder 30% teurer würde, dann wäre das natürlich ein Schock für die Exportindustrie, der viele Billiglohnproduzenten aus dem Markt werfen könnte. Aber ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, dass das etwas ist, was China nicht will, was China auch nicht versprochen hat. China hat versprochen, zu einem Managed Floating überzugehen, bei dem es eine langsame Aufwertung oder Abwertung zulässt. Und solange es vielleicht 2%, 3%, 4% sind bis in einigen Monaten, solange ist das für die chinesische Exportwirtschaft durchaus zu verkraften. Wenn man das beispielsweise vergleicht mit dem Lohndruck, der zurzeit herrscht, nach Streiks wurden Lohnerhöhungen von 20, 30, teilweise sogar 40% gewährt, dann ist das doch relativ managebar.
Von diesen Streiks, von sozialen Unruhen, von der Forderung nach höheren Löhnen hören wir in letzter Zeit auch hier deutlich mehr, dass die in China wichtig geworden seien. Wie sehr passt das denn ins Bild dieser währungspolitischen Reaktion?
Beides kann man in das Thema Umorientierung des chinesischen Wachstumsmodells stellen. China hat gesehen in der Krise und begriffen, dass sein traditionelles Wachstumsmodell, das darauf abstellte, immer mehr zu exportieren, an seine Grenzen stößt. Wenn es weiterhin sich schnell wirtschaftlich entwickeln will, dann braucht es eine stärkere Nachfrage im Inland. Es braucht den Binnenmarkt als Wachstumsmotor und nicht mehr nur der Export. Es will auf den Export nicht verzichten. Und damit es aber Wachstum im Inland kreieren kann, müssen die Leute einfach auch mehr verdienen. Ich glaube deswegen, dass diese Streiks in China, sind Streiks etwas, was es bisher sehr selten gab, was man kaum zuließ, dass diese Streiks nicht ganz zufällig sind, sondern teilweise durchaus auch gewollt. Das sieht man auch daran, dass darüber berichtet wird hier, weil eben das ein Signal aussendet, 20% höhere Löhne sind auch 20% mehr Kaufkraft dieser Wanderarbeiter.
Die Streiks gewollt, teilweise jedenfalls gewollt, sagen Sie, kann das nicht aus dem Ruder laufen?
Ja, natürlich ist immer diese Gefahr, wenn das chinesische Regime das Gefühl hat, es würde etwas aus dem Ruder laufen, dann reagiert es erfahrungsgemäß sehr schnell. Ich glaube also, wenn China zum Schluss käme, dass jetzt die neue Währungspolitik, die größere Flexibilität aus dem Ruder läuft oder dass die Streiks und die Lohnerhöhungen aus dem Ruder laufen, dann wäre es schnell damit vorbei. Bisher, glaube ich, aber sieht es nicht danach aus. Solange jetzt die Lohnkosten 20-30% steigen nach der Nullrunde im letzten Jahr, ist das wahrscheinlich noch verkraftbar. Die Lohnkosten machen am Endprodukt bei diesen Billiglöhnen vielleicht so 5-10% aus. Das heißt, das wird chinesische Produkte auch nicht so extrem verteuern jetzt in Europa. Und zudem gibt es für die meisten Produzenten, die investiert haben, nicht wirklich Alternativen. Die können nicht einfach weg. Und währungspolitisch, glaube ich, kann man das Gleiche sagen. Das wird für die Exportwirtschaft verkraftbar sein. Es wird einige geben, die schließen, aber nicht in großen Stil.
Unter dem Strich, wenn ich Sie richtig verstehe, was hier und dort als spektakulär verkündet wurde, nämlich diese Beschlüsse der Zentralbank, sehen Sie relativ gelassen?
Ich sehe das relativ gelassen. Ich glaube nicht, dass es zu spektakulären Änderungen kommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht manche Leute im Ausland auch über das Tempo eher enttäuscht sein werden. Aber natürlich ist es ein wichtiger Schritt, weil es eine sinnvolle Politikänderung ist. Es ist sinnvoll für China, eine eigene Geldpolitik zu haben. Und es ist sicher sinnvoll, diese stärker marktorientiert auszugestalten.
Sagt Peter Fischer, der Korrespondent der NZZ in Peking. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem Kolumbianer Juan Manuel Santos, warum er so glänzend gewählt wurde, dem Franzosen Emmanuel Deco, warum er Menschenrechte zum Unterrichtsfach machen will und mit der Kosovarin Emi, warum sie den Druck im Elternhaus nicht mehr aushielt. Es ist das beste Wahlergebnis in der Geschichte der kolumbianischen Demokratie. Mit 69% der Stimmen wurde Juan Manuel Santos zum neuen Präsidenten gewählt. Das ist vor allem ein großer Sieg für den bisherigen Präsidenten Álvaro Uribe, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte. Denn das Programm des ehemaligen Verteidigungsministers Santos heißt im Wesentlichen weiter so wie bisher. Ein Porträt von ARD-Korrespondent Gottfried Stein.
Bei seinen Wahlauftritten suchte er göttlichen Beistand und ließ sich öffentlich segnen. Aber Juan Manuel Santos, der künftige Präsident Kolumbiens, ist weniger als Friedefürst denn als Krieger bekannt. Als Verteidigungsminister verbuchte er spektakuläre Erfolge im Kampf gegen die linke FARC-Guerilla und schreckte auch nicht vor einem Bombenangriff auf ein Lager im Nachbarland Ecuador zurück, bei dem FARC-Befehlshaber Raúl Reyes getötet wurde. Ich bin sehr stolz, als Verteidigungsminister der FARC in der schlechtesten Situation, in der sie sich je befunden hat, die schlimmsten Schläge verpasst und getan zu haben, was ich getan habe.
El jefe de la operación dijo: Somos el ejército nacional. Están en libertad.
Seinen größten Erfolg erzielte Santos vor knapp 2 Jahren, als das Militär die prominente Geisel Ingrid Betancourt befreite. Auf die Frage nach dem bewegendsten Moment seines Lebens antwortet er:
La operación Hack, sin duda alguna.
Auf jeden Fall die Operation Schach, ohne Zweifel. Als dieser Hubschrauber abflog und uns klar wurde, dass wir das Kronjuwel in Form von Ingrid Betancourt befreit haben, dazu 3 Nordamerikaner und 11 Soldaten und Polizisten, ohne dass auch nur ein einziger Schuss gefallen war, das war ein erhebender Moment. Solche Momente wiederholen sich nicht im Leben. Santos gilt als Kronprinz von Präsident Álvaro Uribe, der nach 8 Jahren nicht mehr kandidieren durfte. Mit ihrer kompromisslosen Politik der demokratischen Sicherheit, wie sie es nannten, entwaffneten sie Paramilitärs, schwächten die Guerilla und stellten in großen Teilen des Landes die öffentliche Sicherheit wieder her. Santos gilt als Garant dieser Politik, die nur von einer Minderheit kritisiert wird. Camilo González Pozo vom Institut für demokratische Entwicklung. Zuerst kommen Sicherheit, zuerst kommt Disziplin, zuerst kommt Ordnung, zuerst kommt Leviathan und erst dann können wir über Demokratisierung, über Menschenrechte reden. Aber die Menschenrechte kommen erst nach der Ordnung und die Repression rechtfertigt es, Gesetze zu verletzen. Auch eine Serie von Skandalen, kriminelle Machenschaften in Uribes Umfeld und schwerste Verbrechen des Militärs konnten dem Image des Präsidenten und seines Verteidigungsministers kaum etwas anhaben. Uribe scheidet mit Zustimmungswerten von über 70% aus dem Amt. Santos gilt als sein natürlicher Nachfolger. Ich werde weiterführen, was Präsident Uribe in diesem Land gesät hat, die demokratische Sicherheit. Mehr noch, ich werde sie stärken. Juan Manuel Santos entstammt einer der reichsten und mächtigsten Familien Kolumbiens. Sein Großonkel war Staatspräsident, sein Vater Herausgeber der wichtigsten Tageszeitung El Tiempo. Der heute 58-jährige Wirtschaftswissenschaftler studierte an Elite-Universitäten in England und in den USA. Nach einer kurzen journalistischen Karriere schlug er die politische Laufbahn ein, war in früheren Regierungen bereits Wirtschafts- und Finanzminister. Er ist seit 28 Jahren verheiratet und hat 3 Kinder. Am 7. August wird er als neuer Präsident des Landes vereidigt.
Der Kampf für Menschenrechte wird immer schwieriger, sagen Menschenrechtsorganisationen. Auch der UNO-Menschenrechtsrat in Genf ist blockiert, denn eine Mehrheit der Delegierten vertreten autoritär regierte Staaten. Dennoch glaubt man bei der UNO, dass Fortschritte möglich sind, und zwar mittels einer Art Salamitaktik. Ein Beispiel: der Vorstoß für Menschenrechtsunterricht. Fredrik Steiger hat darüber mit dem französischen Experten Emmanuel Deco gesprochen, Berater des UNO-Menschenrechtsrats.
Bis vor wenigen Jahren wurde die Menschenrechtslage weltweit Jahr für Jahr ein bisschen besser. In Afrika sprossen zarte Demokratiepflänzchen, Lateinamerika war seine Militärdiktatoren losgeworden und im Westen genossen die Menschenrechte hohe Priorität in der Außenpolitik. Doch davon könne heute keine Rede mehr sein, beklagt Professor Emmanuel Deco, einer der führenden französischen Menschenrechtsexperten und Berater des UNO-Menschenrechtsrates.
Ce qui est évident, c'est qu'il y a une régression dans les 10 dernières années.
Seit 10 Jahren beobachte er eine Verschlechterung. Die frühere Koalition für die Menschenrechte sei auseinandergebrochen. In der UNO und auch im UNO-Menschenrechtsrat gäben Menschenrechtsgegner den Ton an.
Très souvent les États ont voulu être élus à la Commission des droits de l'homme et aujourd'hui au Conseil.
Oft zögen sie gar freiheitliche Staaten aus dem Süden auf ihre Seite, Länder wie Brasilien oder Indien. Schuld an der negativen Entwicklung sei, so der Sorbonne-Professor, unter anderem das Erstarken autokratischer Staaten wie China oder Russland. Aber auch die Ära Bush in den USA, als die westliche Führungsmacht punkto Menschenrechte mit schlechtem Beispiel voranging. Positive Durchbrüche seien wegen der Mehrheitsverhältnisse in den UNO-Gremien zurzeit illusorisch, meint Emmanuel Deco. Doch aufgeben dürfe man nicht. Man müsse halt vorläufig die Latte tiefer legen, kleine, praktische Fortschritte anstreben und taktisch geschickt vorgehen. Eine Arbeitsgruppe unter Dekos Leitung brachte so den Entwurf für eine UNO-Deklaration durch den Menschenrechtsrat. Die Deklaration schreibt weltweit die Menschenrechtsbildung verbindlich vor und gelangt 2011 mit guten Chancen in die UNO-Generalversammlung. Der Anlauf gelang, weil der Eindruck vermieden wurde, es handle sich um eine westliche Initiative.
L'initiative vient d'un groupe d'État et ça a été très utile pour nous d'avoir cette plateforme d'État pour l'éducation et la formation aux droits de l'homme.
Die Schweiz als Land des Nordens und Marokko als Land des Südens waren die Paten. Dann holte man weitere Länder an Bord, Costa Rica, Senegal oder die Philippinen. Außerdem wird die Deklaration als praktisch-technische Bildungsinitiative verkauft. Wohlwissend, dass die Blockadekoalition sofort zustande kommt, wenn etwas hochpolitisch daherkommt, ob es nun um Palästina, Rassismus oder Folter geht. Bei der Menschenrechtsbildung geht es bloß darum, junge Menschen zu mündigen Bürgern zu machen, heißt es.
Aucun État dira, j'ai intérêt à voir une population endoctrinée, abrutie, coupée du monde.
Kein Staat, so Deco, könne es sich erlauben, offen zu sagen, er wolle lieber ungebildete und unfreie Bürger. Betont wird ebenso, Menschenrechtsbildung stelle kein autokratisches System direkt in Frage.
C'est pas quelque chose de très agressif allant à l'encontre de la souveraineté des États ou de.
Tatsächlich tut sie das natürlich, zumindest auf lange Sicht. Denn wer seine Rechte kennt, wird sie irgendwann einfordern. Harte Menschenrechtsverweigererstaaten wie Nordkorea, Libyen oder Burma spüren natürlich die Gefahr, die selbst von einer derart vorsichtigen Initiative ausgeht. Aber diesmal sind sie ausnahmsweise marginalisiert. Sie dürften keine Mehrheit gegen die geplante UNO-Deklaration zustande bringen.
18.33 Uhr, wir kommen zum Echo-Dossier heute in unserer losen Reihe «Islam in der Schweiz». Die Kinder von Einwanderern sind oft hin und her gerissen zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite die traditionelle, vielleicht auch religiös geprägte Familienwelt, auf der anderen Seite die liberalere, freizügigere Schweizer Lebenswelt. Besonders akut wird dieses Spannungsfeld oft im Teenageralter, wenn es ohnehin um die Ablösung vom Elternhaus geht. Besonders heftig sind die Konflikte oft bei Töchtern von Einwanderern vom Balkan oder aus der Türkei. Generationenkonflikte in diesen Gemeinschaften sind das Thema dieses Dossiers. Zunächst das Beispiel der 27-jährigen Kosovarin Emi. Dominik Meyer hat sie in der Ostschweiz getroffen.
Freiheit. Für Emi heißt das, eine eigene Wohnung haben, tun und lassen, was sie will und heiraten, wen sie will. Emi hat diese Freiheit. Sie sitzt in ihrer nüchtern eingerichteten Wohnung, ein altes Riegelhaus mitten im Grünen. Emi hat einen Hund, einen Garten und eine Arbeitsstelle in einer Fabrik. Sie führt ein beschauliches Leben, aber ein freies Leben. Und dafür hat die 27-jährige Kosovarin einen hohen Preis bezahlt.
Also ich habe im Prinzip ja alles aufgegeben für Freiheit,
sagt Emi. Sie ist das älteste von vier Kindern. Sie kam in die Schweiz, als sie vierjährig war. Die kosovarische Familie folgte dem Vater, der als Gastarbeiter eingewandert war. Mit 12, 13 Jahren merkte Emi, dass sie weniger Freiheit hatte als ihre Schweizer Freunde.
Kurze Sachen anlegen, Trägershirts, schminken, mit Kollegen treffen, oder? Das ist unmöglich. Also das ist wirklich so wie eine Isolation. Zum Teil habe ich mir schon recht gelitten, weil ich unbedingt auch wollen. Und ja, und ich habe dann auch nicht so recht verstanden, warum ich da nicht darf.
Emi machte manches heimlich, doch die Konflikte spitzen sich zu. Als Emi 17 war, sagten ihre Eltern, sie solle sich vorbereiten auf die Hochzeit mit einem Kosovaren, einem Albaner.
Da fragt man sich, ja, ist Tradition, ist unsere Tradition, das ist unsere Kultur und muss jetzt langsam schauen, dass man mit 20 eventuell, 21 so mal. Und das ist etwas, was sie haben wollen, so weitergeben, auch wie sie es auch bekommen haben.
Da fasste sie ihren Entschluss.
Gut, sie können mich zu Hause einsperren, sie können mir sagen, wann ich anlege, sie dürfen mir sagen, dass ich mich nicht schminke. Aber mit welchem Mann ich meine Zukunft verbringe, da geht einfach zu weit.
Es kam der Abend, an dem Emi, die 17-Jährige, am Anfang ihrer Lehre als Verkäuferin, das Elternhaus Hals über Kopf verließ.
Meine Mutter gesagt, ich komme nicht mehr heim. Die Türe zugemacht gegangen und bin nicht mehr gekommen.
Emi wohnte bei Freundinnen, später alleine.
Ich war psychisch nicht so belastbar gewesen, damals. Wenn sie mich noch gefragt haben wegen den Eltern, dann sind mir gerade Tränen in die Augen. Also da konnte ich gar nicht können reden. Nein, gut gegangen ist mir's nicht.
Die Eltern versuchten immer wieder, mit ihrer Tochter Kontakt aufzunehmen. Emi wies sie ab, 6 Jahre lang.
Ja, nicht miterlebt, wie mein Bruder in der Zeit, wie er aufgewachsen ist und meine Schwester. Und das war eine harte Zeit, aber es war eine sehr lehrreiche Zeit.
Die junge Frau war auf sich selbst gestellt. Sie machte schlechte Erfahrungen, geriet an Leute, die mit Drogen zu tun hatten. Doch Emi konnte sich rechtzeitig lösen und baute sich einen verlässlichen Freundeskreis auf. Über ihre Geschichte aber sprach sie kaum.
Ich habe auch niemandem gesagt, wie ich wirklich heisse. Dann fragen sie gerade, du bist doch ein Albaner, ein Muslim, und dann wollen sie gerade alles wissen. Und, aber wieso darfst du jetzt um die Zeit da sein? Und das war immer das Gleiche. Und da hatte ich einfach irgendwann satt. Ich hatte das Gefühl, ich müsse mich immer rechtfertigen für etwas, wo ich eigentlich auch gar nicht bin, oder?
Sie sei wütend gewesen in diesen Jahren auf die albanischen Männer und die Eltern, die sie verheiraten wollten.
Wieso verstehen die das nicht? Und wie kann man nur eben gegen den Willen ein Kind verheiraten? Sie wollen doch eigentlich immer das Beste für Kind und wieso sehen sie nicht, dass das nicht das Beste ist?
Erst seit 4 Jahren spricht Emi wieder mit den Eltern. Sie besucht sie ab und zu. Seit kurzem wissen sie sogar, dass sie einen Schweizer Freund hat. Doch der Konflikt ist nicht ganz aus der Welt.
Würdest du nicht lieber einen Albaner heiraten? Das ist immer noch ein Thema. Aber es ist nicht mehr so der Druck da.
Ihre 3 jüngeren Geschwister, die noch zu Hause wohnen, hätten mehr Freiheiten als sie damals. Vor allem die Mutter aber habe von ihren Idealbildern für die Kinder nicht losgelassen.
Sie hat Sprache da nicht können. Also, sie hat sich auch nicht können, selber auch ein bisschen weiterbilden. Sie ist im Prinzip immer auf dem Niveau Kultur und Familie und Hausfrau und so stehen geblieben. Und das ist einfach da, wo sie kann weitergehen kann.
Emi hat sich abgegrenzt, von der Familie, der kosovarischen Kultur auch und vom muslimischen Glauben, wie ihn die Eltern praktizieren. Sie glaubt an einen Gott, aber keinen muslimischen oder christlichen, so wie viele Schweizer in ihrem Alter. Emi führt ein unauffälliges Leben, doch manchmal belastet sie ihre eigene Geschichte. Dann fragt sie sich,
«Wieso haben ausgerechnet meine Eltern jetzt in die Schweiz kommen? Oder? Wieso sind sie nicht einfach dort gewesen? Weil dann wäre ich in dem normalen Verlauf im Prinzip aufgewachsen, wie alle dort aufwachsen und verheiratet und Familie. Dann wäre es wahrscheinlich okay gewesen für mich. Aber dadurch, dass ich das Leben hier halt kenne, bin ich da natürlich sehr in einen Konflikt geraten. Dann habe ich meinem Vater gesagt, wieso hast du mich noch da gebracht? Er hat gesagt, ja, das war ein Fehler. Er hätte es natürlich lieber gesehen, wenn ich mit einem Albaner geheiratet hätte und so. Und wenn er das gewusst hätte, dort mal, dann hätte er mich dort gelassen.
Vieles ist in die Brüche gegangen in der Familie. Emi, die 27-jährige Kosovarin, hat für die Freiheit einen hohen Preis bezahlt.
Die 27-jährige Kosovarin Emi porträtiert von Dominik Meyer. Inwiefern ist Ihr Beispiel repräsentativ für die Situation von kosovo-albanischen oder allenfalls auch türkischen Töchtern? Ich fragte die Sozialanthropologin Janin Dahinten, Professorin an der Universität Neuenburg, die sich mit Migration und kultureller Identität befasst und dabei besonders Kosovo und die kosovarische Migrationsbevölkerung in der Schweiz im Blick hat.
Ich würde sagen, es ist sicher nicht repräsentativ, aber man findet Elemente von diesen Konflikten in vielen Familien. Das heißt, was wir hier sehen, dass es zu einem absoluten Bruch kommt mit den Eltern, das ist wirklich eine Situation, die eskaliert ist. Also in diesem Sinn würde ich sagen, solche Geschichten gibt es, aber man darf auf keinen Fall den Umkehrschluss machen, dass quasi jetzt bei allen Kosovo-Albanern und Albanerinnen sich die Situation so präsentieren würde.
Aber es gibt spezifische Probleme, die sich bei Einwandererfamilien besonders stellen.
Auf jeden Fall. Also ich denke, Generationenkonflikte kennen wir ja alle. Aber wir haben es hier mit Migrationsbiografien zu tun und das ist ja in diesem Porträt auch ganz schön zum Ausdruck gekommen. Also die Eltern sind eingewandert, mussten auf ihre Netzwerke zurückgreifen, um überhaupt hier Fuß zu fassen, auf Netzwerke mit anderen Kosovo-Albanern. Sie haben da auch eine ganz spezifische Idee, was denn ein geeigneter Partner jetzt für ihre Tochter vielleicht wäre. Und das sind sicherlich nicht die gleichen Vorstellungen, wie die junge Frau sie hat, die eben hier aufgewachsen ist.
Kristallisationspunkt hier war die Partnerwahl. Ist das typisch?
Das ist auf jeden Fall typisch, weil alle Eltern wollen ja das Beste für ihr Kind. Das heißt, sie wollen eine Ehe, die dauerhaft ist, wo es keine Probleme gibt und so weiter. Und das ist eben auch da, wo dann, was die Eltern das Beste finden, sich nicht mit dem deckt, was die Tochter jetzt in diesem Fall das Beste findet.
Es gibt die Vorstellung, dass eine Muslimin nur einen Muslimen heiraten sollte. Inwiefern spielt die Religion, der Islam, eine Rolle oder offener gefragt eine muslimisch geprägte Kultur?
Man kann das, mindestens was ich aus meinen Forschungen sehe, nicht am Islam aufhängen, sondern was man vielleicht sagen kann, ist in Familien, in der eine starke Religiosität gelebt wird, auch eine höhere Erwartung da ist, dass man sich mit jemandem verheiratet, der die gleiche Religion hat. Das kann Islam sein, das kann katholisch sein, das können Zeugen Jehovas sein. Also in diesem Sinne hat es nicht direkt mit dem Islam zu tun, kann aber auch intervenieren, wie jetzt beispielsweise hier.
Emi sagte in dem Porträt, und Sie sagten auch, selbst die Eltern wollen gewiss nur das Beste. Warum können Sie sich nur das Beharren auf der Herkunftskultur vorstellen?
Das ist das, was Sie kennen letztendlich, dass Sie in Ihrer eigenen Biografie über diese Netzwerke überhaupt erst Fuß fassen konnten in der Schweiz. Man hat ihnen geholfen, es gibt eine gewisse Solidarität. Das heißt, sie denken, dass dann eben auch dort die Sicherheit für die Tochter oder der Sohn quasi zu finden ist. Es gibt auch Erwartungen an sie natürlich, also man soll beispielsweise jemandem aus dem Kosovo helfen und vielleicht jemand solchen dann auch heiraten, damit der oder die in die Schweiz kommen kann. Man muss aber auch dann der Familie im Heimatort zeigen, dass man es geschafft hat in der Schweiz. Und das heißt auch, dass dann eben die Töchter und die Söhne quasi gut herausgekommen sind. Also das sind ganz starke Erwartungshaltungen auch da an die Eltern, die dann eben wieder ganz klar aufeinanderprallen mit den Autonomievorstellungen der Jugendlichen.
Der Extremfall, den wir gehört haben im Porträt, ist gewiss der Bruch mit der ganzen Familie. Was für Strategien gibt es unterhalb dessen, wie man in diesen beiden Welten und ihren unterschiedlichen Anforderungen sich als Junger positionieren kann?
Was wir gehört haben, eben, dass es wirklich zu diesem Bruch kommt, das ist wirklich Eskalationsstufe 1. Und häufig findet man eben andere Lösungen. Das heißt, junge Leute vertrauen sich ihren Kollegen an, dem Lehrmeister oder in der Schule. Man spricht mit einer Tante, einem Onkel. Die versuchen dann vor allem immer mit den Eltern zu sprechen und den Eltern eben auch aufzuzeigen, was das bedeuten könnte, wenn sie darauf beharren, jetzt, dass eine junge Frau oder ein junger Mann jemanden heiraten muss. Weil den Eltern ist dann teilweise gar nicht bewusst, dass es vielleicht zu einem Bruch kommen kann.
Was kann die Mehrheitsgesellschaft dabei tun, wenn überhaupt, um die Spannungen zu entschärfen, in denen diese zweite Generation drinsteht?
Diese jungen Leute wenden sich ja an andere Personen. Und das muss man ernst nehmen. Aber so ernst nehmen, damit man eben die jungen Leute dann nicht wieder in diese Schublade steckt, was ja auch diese junge Frau im Interview erzählt hat. Das heißt, dass man dann plötzlich sagt, ja, das ist halt bei euch so und die Albaner sind halt so, sondern dass man das wirklich ernst nimmt und versucht, auf eine sehr sensible Art da zu intervenieren.
Janine Dahinden, Sozialanthropologin, Professorin an der Universität Neuenburg in unserem Dossier Generationenkonflikt. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi für die Nachrichten Jan Grübler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.